Lies uns den Predigttext aus Jeremia 23, die Verse 5 und 6 nach der Übersetzung Neues Leben. Denn es kommt der Tag, spricht der Herr, da will ich einen Nachkommen Davids zum König ernennen. Er wird mit großer Weisheit regieren und für Recht und Gerechtigkeit im Land sorgen. In den Tagen seiner Herrschaft wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Diesem König wird man den Namen geben: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit.
Wir sind in dieser Predigtreihe Gott. Und wie lautet sein Name? Wir machen uns Gedanken über den Namen Gottes oder über Namen Gottes und denken darüber nach, was bedeuten die Namen denn eigentlich? Jeder von uns hat einen Namen. Und das ist gut, weil wir uns sonst gar nicht ansprechen könnten. Aber beim Namen geht es darüber hinaus, nur zu wissen, mit wem hat man es denn zu tun und wie heißt denn sie oder er, sondern eigentlich im Wesentlichen geht es beim Namen auch darum, zumindest ist das die Bedeutung, mit der wir an die Namen Gottes herangehen, dass Namen auch immer etwas über das Wesen der Person aussagen, die diesen Namen trägt. Ihr kennt das vielleicht, wenn man sagt, auch Menschen gegenüber, der macht seinem Namen alle Ehre. Ja? Das bedeutet, er oder sie verhält sich genauso, wie der Name klingt oder was die Bedeutung des Namens ist. Ne? Und jetzt, ne? Das ist so ein richtiger, ja, und dann kommt irgendwas. Ja? Ich sage jetzt keinen Namen, um nicht zu diskriminieren oder so. Ne? Oh doch, so ein richtiger Daniel ist das. Ja? Und das kann was ganz Positives sein, oder man kann auch sagen, ich kenne drei Daniels, die ne, so sind, und jetzt begegnen wir ein vierter Daniel, und der verhält sich ganz genauso an bestimmten Themen, an bestimmten Sachen. Und so schauen wir im Grunde genommen auf die Namen Gottes. Und heute geht es um diesen Namen, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Dieser kurze Text, der hat diesen Namen schon mal genannt. Zunächst mal würde ich gerne ganz kurz mit euch erläutern, ja, was meint denn dieser Begriff Gerechtigkeit eigentlich? Wir verstehen Gerechtigkeit ja eigentlich so, da sind also Personen und da gibt es das Gesetz, Regeln, Normen. Und wenn die Personen gleichermaßen stark sich an diese Regeln oder Normen halten, dann sind sie gerecht in diesem Sinn. Ja, und wenn jetzt einer sich weiter wegbewegt, ne, und dem das alles nicht so wichtig ist und der Regeln sozusagen auch übertritt oder ignoriert, dann ist der nicht ganz so gerecht. Ja, und dann muss man das vielleicht auch sanktionieren, wenigstens ansprechen, vielleicht sogar bestrafen. Das ist aber nicht das Verständnis, was diesem Begriff Gerechtigkeit zugrunde liegt, um den es beim Gottesnamen geht. Und es ist auch kein Begriff, wie ihn die Bibel, besonders der erste Teil der Bibel, das Alte Testament, deutlich macht. Und ich möchte das gerne an einer kurzen Geschichte veranschaulichen. Da gab es zwei Hauptpersonen in dieser Geschichte. Die eine Person war ein König. König Saul, von Gott berufen über das Volk Israel, zu herrschen, in seinem Namen dem Volk Gutes zu tun und für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. Ja, also das gab es damals schon auch. Gesetze, Regeln, Richtlinien und der König hatte die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Regeln bestmöglich eingehalten werden und das Volk sich daran hält. Und er sollte Recht sprechen. Und dann gab es eine andere Person in dieser Geschichte und das ist David. David war jetzt nicht nur in einem Rechtsverhältnis dem Saul gegenüber, seinem König, sondern David war auch in einem Beziehungsverhältnis dem Saul gegenüber. Nämlich David war zu dem damaligen Zeitpunkt schon der Schwiegersohn von Saul. Er hat nämlich die Tochter von Saul geheiratet, Michael hieß die. Und David war der Heerführer, der oberste Heerführer von Sauls Armee. Noch ein anderes Beziehungsverhältnis. Also auf mehreren Ebenen hatten die Beziehungen miteinander. Und dann hat der Saul gemerkt, der David, der hat richtig Erfolg mit allem, was er tut. Gott ist richtig mit ihm krass unterwegs. Dem gelingt alles. Der hat militärische Erfolge, schwieriger Begriff für heute, aber ja, damals hat man auch gekämpft. Aber der Sieg gegen die Feinde Israels, obwohl die ihm weit überlegen sind, all so etwas. Und das hat den Saul ziemlich gekekst. Und dann kam Saul auf den Gedanken, den David muss ich irgendwie beseitigen, weil er hat dann auch noch erfahren, dass der David die Verheißung von Gott bekommen hat, dass er irgendwann mal König wird über Israel, über dieses Land. Und das hat dem Ganzen buchstäblich die Krone aufgesetzt für Saul. Und David musste fliehen. Saul ist ihm hinterher und hat versucht, ihn zu töten. So simpel muss man das sagen. Und dann gab es folgende Situation. David hat sich versteckt in einer Höhle, irgendwo in der Wüste, mit seinen Leuten, die da unterwegs waren. Da waren nämlich auch andere, die Saul nicht so gut leiden konnte, und die haben sich um David gesammelt. Und zufälligerweise kommt Saul auch zu dieser Höhle. Und auch ein König muss mal auf den Topf. Und der sucht sich tatsächlich diese Höhle aus, wo er dann seine Notdurft verrichten möchte. Ja, ziemlich so am Eingang, er wollte nicht so weit hinten hin, aber ziemlich weit hinten in der Höhle, da lauerte oder da war der David. Und dann pieksen die Kumpels von David ihn an und sagen, das ist deine Chance, das ist deine Gelegenheit. Jetzt hast du die Chance, Saul zu töten. Jetzt hast du die Chance, diesen König, der eigentlich keiner mehr ist, auch von Gott her nicht, aus dem Weg zu räumen und selber König zu werden. Mach das. Und David macht es nicht. Der schleicht sich nur ganz vorsichtig, ganz, ganz behutsam an Saul ran, als der da auf dem Topf sitzt, müsst ihr euch mal vorstellen, ja, und schneidet von dem Mantel von Saul, den er natürlich schön um sich gebreitet hat, damit man auch nichts sieht, schneidet einen Zipfel ab und nimmt den mit. Saul ist fertig, geht aus der Höhle raus, will sich wieder auf den Weg machen mit seinem Mann, um irgendwo den David zu suchen. Und buchstäblich in dem Moment, wo Saul sich auf den Weg machen will, tritt David vor die Höhle und sagt, mein König Saul, wen verfolgst du ja eigentlich? Und er hält eine kleine Rede und sagt, womit habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient? Habe ich irgendein Gebot gegenüber, also dir gegenüber übertreten, dass das diese Strafe des Todes zur Folge haben sollte, dass es berechtigt ist, dass du mich töten willst? Und Saul sagt zu dieser kurzen Rede von David Folgendes. Nächste Folie. Du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen, obwohl ich dir Böses angetan habe. Meint Saul damit ein Gebot, was er übertreten hat? Ja, aber nur zum Teil. David meint die Beziehungsebene, die zwischen den beiden herrscht. Saul meint die Beziehungsebene, die zwischen den beiden herrscht. Saul spricht, David, ich war hier in meinem Feld unserer Beziehung und ich habe noch nicht mal das gemacht, was man in einer solchen Beziehung zwischen Schwiegersohn und Schwiegervater tun sollte, nämlich grundsätzlich sich mal am Leben lassen. Aber du bist nicht nur so gerecht im Sinne der Ordnungen, dass du mich nicht tötest, sondern du kommst so sehr auf mich zu, dass du durch dein Verhalten unsere Beziehung zueinander aufrechterhältst, unsere Beziehung zueinander pflegst und förderst, mir Gutes erweist, obwohl ich dir genau das Gegenteil erweisen wollte. Das ist der Sinn von Gerechtigkeit im biblischen Sinn oder in diesem beziehungsmäßigen Sinn. Gerecht ist jemand, der nicht nur das nicht macht, was er nicht machen soll, sondern gerecht ist jemand, der über das gebotene Maß hinausgeht und die Beziehung zum anderen pflegt, adressiert, wiederherstellen möchte, aufrechterhält, obwohl der andere das vielleicht gerade nicht tut. In diesem Sinne ist Gerechtigkeit gemeint. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff. Ich verhalte mich also als Beispiel nicht nur gerecht, wenn ich in meiner Ehe, meiner Ehefrau gegenüber, wenn ich nicht nur nicht fremdgehe, sondern ich verhalte mich gerecht, indem ich mein Möglichstes tue, dass unsere Beziehung verbessert wird, dass unsere Beziehung aufrechterhalten wird. Ich investiere in meine Beziehung. Und jetzt dieser Satz oder dieser Vers, den wir da gelesen haben: Es wird eine Zeit kommen, sagt Jeremia, ein Prophet, an dem ein Nachfahre von David, ja, der dann irgendwann mal tatsächlich König geworden ist, König über Israel und Juda, und ein Nachfahre von diesem David, der wird irgendwann mal über das Volk Israel herrschen, in einer Art und Weise, wie David das gemacht hat, und noch viel mehr, nämlich als ein 100% gerechter König, sodass man ihm sogar den Namen geben wird: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Wer war dieser König? Gab's den? Alle, die irgendwo im Kontext von Kinderstunde aufgewachsen sind, ja, die ahnen schon, welche Antwort sich jetzt anbietet: Jesus. Alle, die das nicht waren, denen möchte ich das kurz erklären. Ja, tatsächlich war Jesus Christus von seiner menschlichen Ursprung her ein Nachfahre von König David. König David war der Ur-Ur-Ur-Ur-Irgendwas Opa von Jesus Christus. Also insofern ist er tatsächlich dieser Nachfahre. Hat er auf dem einen Königsthron gesessen? Nein. Ja, aber wie kann man dann denn sagen, dass er regiert mit Recht und Gerechtigkeit, sodass man ihm verdientermaßen diesen Namen geben kann: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit? Deswegen, weil Jesus nicht nur ein menschlicher Nachfahre von David war, sondern gleichzeitig Gott selbst. Das ist für Menschen, die so mit so geistlichen, religiösen Themen nicht vertraut sind, schwierig zu begreifen. Auch für die, die glauben, ist das schwierig zu begreifen. Man kann es eigentlich nicht begreifen. Aber die Bibel sagt uns das so: In Jesus Christus, in dieser Person, kommen beide Naturen sozusagen zusammen. Die menschliche und die göttliche. Und dieser Gottmensch, Jesus Christus, der hat tatsächlich in einer Art und Weise gerecht war der unterwegs, dass er überall, wo er hinkam, die Beziehung zum Menschen gesucht, adressiert, wiederhergestellt hat. Und das nicht nur in der Zeit, wo er unterwegs war auf der Erde, sondern, und das ist noch so ein geistliches Thema, sondern dann auch in dem Moment, und erst recht in dem Moment, als er am Kreuz gestorben ist. In diesem Moment kristallisiert sich nämlich der Punkt, wo Gott höchstpersönlich in dieser Art und Weise gerecht wird, dass er die Beziehung zu Menschen, die mehr oder weniger weit weg sind, die noch nicht mal die Ordnungen, die er Gott gegeben hat, richtig hinkriegen. Weder das Volk Israel hat es geschafft, noch irgendjemand aus irgendeinem Volk, aus irgendeiner Kultur, zu irgendeiner Zeit. Aber in Jesus Christus ist Gott so gerecht unterwegs, dass er sagt: Ich stelle von mir aus die Beziehung zu euch wieder her. Und ich tue alles, alles, alles Erdenkliche, dass wir wieder Beziehung und Gemeinschaft miteinander haben, dass unsere Beziehung überhaupt erst hergestellt werden kann. Und deswegen hat schon vor Hunderten, bevor Jesus überhaupt gelebt hat, dieser Jeremia dieses Wort Gottes irgendwie in den Mund und in seinen Kopf bringen können, dass der Name Gottes ist: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Nicht nur Gott hält sich an seine eigenen Regeln, sondern Gott ist so gerecht, dass er über das Gebotene hinausgeht und Beziehung wiederherstellt. Und die Menschen sucht und die Menschen liebt mit einer unglaublichen Liebe. Nämlich indem er in der Person von Jesus Christus stirbt für all das, was Menschen nicht hinbekommen. Und was als sogenannte Sünde, als Verfehlung zwischen ihnen und Gott steht. Und jeder, der sagt, ich möchte mit Gott Gemeinschaft haben. Ich möchte diese Gerechtigkeit Gottes erleben. Ich möchte mich hinein lieben lassen in die Gemeinschaft mit Gott. Der kann das tun, indem er an das glaubt, was Jesus Christus getan hat. Indem er gekreuzigt wurde, gestorben ist und auferstanden ist als Bestätigung dessen, dass er wirklich der war, der er war, nämlich der Sohn Gottes oder Gott in menschlicher Gestalt. Und dann bedeutet, wenn wir unterwegs sind und wenn wir sagen, der Herr ist unsere Gerechtigkeit, dann meinen wir zum einen, der Herr selbst hat das getan, was ich nie hätte tun können. Gott selber hat dafür gesorgt, dass ich in Beziehung zu ihm leben kann. Und dann bedeutet das als zweites, auf dieser Grundlage kann ich jetzt selber beginnen anzufangen, Menschen in dieser Gerechtigkeit zu begegnen. Ich kann als einzelne Person, als Daniel oder als wer auch immer, da wo ich bin, nicht nur da bleiben in dem Bereich, wo ich sage, ja, ich mache ja nichts falsch. Ich habe ja die Gebote nicht übertreten, sondern im Glauben und in der Kraft von Jesus Christus kann ich tatsächlich so auf andere Menschen zugehen, dass ich sage, weil Christus mir so begegnet ist und weil Christus seine Gerechtigkeit mir gezeigt hat und weil er durch den Heiligen Geist in mir lebt, deswegen kann ich bestimmte Grenzen, die ich vielleicht habe, überschreiten und auf dich zukommen, um dir zu zeigen, so wie ich dir begegne, so ist Christus mir begegnet. Und weil er mir so begegnet ist, deswegen möchte ich die Beziehung zu dir halten oder wiederherstellen oder überhaupt das erste Mal aufnehmen. Das ist jetzt wahrscheinlich kein Gesellschaftskonzept, weil wir nicht mit allen solche Beziehungen leben können. Aber es ist der Gedanke von geistlicher Gemeinschaft. Es ist der Gedanke, dass da, wo Jesus Christus als unsere Gerechtigkeit die Autorität hat und herrscht, dass wir da beginnen, so mit uns umzugehen und dass das Strahlkraft hat in eine Welt, die das nicht kennt, die anders unterwegs ist, die sich mehr separiert voneinander oder die maximal sagt, ich mache nichts falsch und ich erwarte von dir, dass du auch nichts falsch machst. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen, diesen Namen, diesen wundervollen Namen, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und wenn du diesen Jesus Christus nicht kennst, dann lade ich dich ein, ihn so kennenzulernen, dass in dieser Person von Jesus Christus und in dem, was du auch in dieser Gemeinde von ihm hörst, Gott selber dir begegnet und dir sagt, ich möchte Beziehung mit dir haben. Und du hast sie vielleicht irgendwann mal gehabt, aber hast sie aufgegeben. Jetzt signalisiere ich dir noch einmal neu, ich möchte sie halten, ich möchte sie wiederherstellen. Lass dich erreichen. Lass dich mit dieser lebensspendenden Gerechtigkeit erreichen. Gott segne dich in dieser Weise. Und Gott segne uns alle als Gemeinde, dass wir so unterwegs sind miteinander, dass wir Gottes Gerechtigkeit wirklich unter uns leben und dass wir wirklich sagen können, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Lasst uns einen Moment Stille haben und dann mit einem Lied Gott gegenüber unseren Dank, wenn wir es wollen, zum Ausdruck bringen. Amen.